Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. Katharina, bei uns in der Medizin ist es ja so, dass man diese Randomized Controlled Trials, also die RCTs oder randomisiert kontrollierten Untersuchungen, immer so als der super Goldstandard von allem anbetrachtet. Ich bin da ja manchmal so ein bisschen kritisch, weil ich auch schon RCTs erlebt habe, wo die Einschlusskriterien so eng gestrickt waren, dass wir gar nicht richtig Patienten einschließen konnten, sondern dass am Ende, obwohl wir wirklich viele Patienten hatten, viel intensivmedizinische Betten, das einfach so eng war. Und dass ich dann natürlich auch denke, ich kann ja nachher die Ergebnisse gar nicht auf meine Patienten übertragen, wenn die Einschlusskriterien so eng sind. Aber lass uns doch mal insgesamt über RCTs reden. Also was das so eigentlich ist und warum wir beide da so eng zusammenarbeiten müssen, oder warum der Mediziner mit dem Statistiker so gut zusammen und eng zusammenarbeiten muss, damit das klappt. Und das fängt ja schon am Anfang an. Ich meine, ich muss ja, bevor ich ein RCT mache, erstmal dich bitten, wenn ich es nicht selber kann, dass du eine Fallzahlanalyse machst. Also ich kenne das so, dass die Statistiker, mit denen ich sonst, also denen ich beruflich zusammenarbeite, mich dann fragen, was glaubst du, was kommt denn da für ein Unterschied dabei raus, wenn du das oder das machst? Und dann berechnen die eine Fallzahl, die ich brauche. Du lächelst schon. Das heißt, dir fällt dazu gleich spontan was ein. Dann erzähl doch mal.
Weil du so schön gesagt hast, die Statistiker, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, dann habe ich mir gedacht, stimmt, weil wir arbeiten zusammen, weil wir Vergnügen miteinander haben.
Genau.
Ja, du hast völlig recht. Also bei Randomized Controlled Trials, die man ja eigentlich vor allem aus einem Grund macht, nämlich, dass man einen Effekt kausal, also ursächlich nachweisen will, muss ich diese Fallzahlplanung machen, um abzusichern, wie viele Patienten brauche ich denn jeweils in meiner Gruppe, um einen Effekt, den ich erwarte, in einer bestimmten Größe, mit einer bestimmten Variabilität überhaupt nachweisen zu können, also dass der statistisch signifikant wird. Und die Idee hinter den Randomized Controlled Trials ist eben, dass das Einzige, was diese beiden Gruppen am Ende unterscheidet, ist, ob sie jetzt eine bestimmte Therapie bekommen oder eben in einer bestimmten Behandlung unterzogen werden oder halt nicht. Also, dass sie sich genau in einem einzigen Merkmal unterscheiden. Und wenn ich dann den Unterschied finde im Outcome dieser beiden Gruppen, dann ist der auf diesen einen einzigen Unterschied zurückzuführen und nicht auf irgendwas anderes. Wie zum Beispiel, dass die Patienten unterschiedlich alt waren oder unterschiedliche Begleiterkrankungen hatten. Oder vielleicht auch, dass die eine Gruppe gewusst hat, dass sie ein Medikament bekommt und die andere halt nicht. Und dass sie deswegen sowas wie ein zusätzlicher Placebo-Effekt auftritt oder einfach eine Erwartungshaltung gegenüber der Therapie, die sie bekommen.
Und was ist, wenn mir die Randomisierung in die Fritten geht? Also wenn ich das Problem habe, dass die eben nicht gleich verteilt sind in den Gruppen? Das habe ich bei einer Studie, die ich vor kurzem gelesen habe, die taten mir total leid. Also eigentlich ein sauber gemachter RCT, aber die Patienten mit besonders unangenehmen Erregern waren vor allem in der Verumgruppe. Und das ist natürlich total blöd danach. Er war wirklich ein sauber gemachter RCT mit allem drum und dran. Aber sie hatten halt einfach bei der Randomisierung Pech. Was mache ich denn dann?
Also sowas kann dir immer passieren. Das kann dir auch passieren, selbst wenn du am Anfang perfekt randomisierst. Wenn du aber einen unterschiedlichen Dropout hast in den beiden Gruppen, also zum Beispiel in der einen Gruppe bestimmte Patienten oder mehr Patienten mit bestimmten Merkmalen dann ausscheiden oder nicht. Deswegen muss man das halt auch immer nochmal untersuchen, ob sich die Patienten in beiden Gruppen wirklich noch signifikant hinsichtlich anderer Merkmale unterschieden haben, also auch nach Dropout und so. Was du machen kannst, ist zu versuchen, dass man diese potenziellen Störeffekte hinterher nochmal rausrechnet. Das heißt, dass du in dein Modell, was du am Ende rechnest, eben nicht nur als Einflussgröße Treatment ja oder nein, Behandlung ja oder nein reinnimmst, sondern eben weitere Kovariablen, insbesondere diejenigen, von denen du glaubst, dass sie sich nicht nur unterscheiden in den beiden Gruppen, sondern dass sie auch noch einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben. Das kann funktionieren, wenn du Glück hast, muss aber nicht funktionieren. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, dass du ein Problem, was du in der Randomisierung hast, hinterher noch ein bisschen heilen kannst. Aber grundsätzlich muss man halt immer sagen, schlechte Daten, schlechter Outcome. Und du kannst halt bestenfalls noch was reparieren mit der Statistik. Aber es ist nie so gut, wie wenn du es von vornherein sauber geplant und die Planung auch gut durchgezogen hast.
Ja, da bei der Studie, an die ich denke, ist es so gewesen, dass die Erreger, die besonders schwere Infektionen machen, ungleich verteilt waren. Also in der Verumgruppe waren mehr von diesen Erregern, die schlimmere, deutlich mehr Patienten mit Erregern. Und das weißt du halt vorher nicht. Du schließt zum Beispiel Patienten mit Lungenentzündungen ein und du weißt ja nicht, wenn der Patient aufgenommen ist in dem Moment, was es für ein Erreger ist. Und wenn du dann das Pech hast und hast in der Gruppe mit dem Verum, was ja eigentlich, wo du gehofft hattest, dass es besser ist, eben viel mehr von denen mit den ganz besonders bösartigen Erregern, dann ist es für dich wirklich blöd. Und eigentlich müsste man noch sagen, so richtig geheilt kriegst du es nicht. Du kannst dann zwar sagen, das sind halt die mit den besonders bösartigen Erregern. Natürlich ist das Outcome da schlechter, aber da wird nachher jeder sagen, naja, da kann ja jeder kommen. Gibt es irgendeine statistische Möglichkeit, das rauszurechnen? Ich glaube nicht, ne? Hast du Pech, musst du mehr machen.
Wenn du eine Wechselwirkung rechnen kannst, beziehungsweise einen Zusammenhang rechnen kannst zwischen Erreger, zum Beispiel die Zahl der Erreger, die man nachweisen kann, oder Typus der Erreger und dem Outcome, dann kannst du das auch rausrechnen als Störvariable. Das heißt, du rechnest den Effekt, der halt auf die schweren Erreger zurückzuführen ist, und dann siehst du möglicherweise doch einen deutlicheren Effekt deiner Therapie in den Daten drin. Aber das Problem, was du halt hast, ist, dass dann deine Studie möglicherweise underpowered ist. Also wenn du mehr Variablen berücksichtigen musst, mehr Einflussgrößen berücksichtigen musst, dann zieht dir das in Anführungszeichen was aus deiner Power raus, ja, weil du musst halt Fallzahlen, die du eigentlich nutzen könntest, oder Patientenzahlen, die du nutzen könntest, um den Effekt zu schätzen, die musst du quasi opfern, damit du die weiteren Effekte beispielsweise von den Erregern oder von anderen eben Störvariablen schätzen kannst. Und das ist dann auch wiederum negativ, weil du dann halt einen Effekt, selbst wenn der deutlich wäre, am Ende möglicherweise gar nicht mehr nachweisen kannst. Also einen Effekt von der Therapie.
Das ist dann blöd gelaufen, muss man sagen, ne?
Ja, das ist blöd gelaufen.
Würde es dann helfen, wenn ich dann nochmal 100 Patienten mehr mache zum Beispiel? Also wenn ich sage, gut, ich habe die Studie jetzt nicht abgeschlossen. Du musst dann nochmal alles durch Ethik und alles Mögliche durch, aber dann einfach noch mehr Patienten machen, oder kriegst du das gar nicht mehr repariert?
Doch, das würde definitiv helfen, mehr Patienten zu haben. Also je mehr Patienten du hast, desto leichter kannst du halt einen Effekt nachweisen, auch wenn der relativ klein ist. Also da gibt's statistische Zusammenhänge, wahrscheinlichkeitstheoretische Zusammenhänge, die man ausrechnen kann zwischen Größe von Effekt und Variabilität von Effekt und Anzahl der untersuchten Individuen. Und da kannst du dann eben ausrechnen, kann ich einen Effekt, der, keine Ahnung, 2% ist, nachweisen, oder kann ich einen nachweisen, der 5% ist, oder nur einen, der 10% ist.
Aber ich glaube, also gefühlt so richtig geheilt kriegst du das nicht, ne? Also, aber wir reden jetzt mal über was anderes. Es ist jetzt alles gut gegangen mit der Randomisierung. Du hast wirklich wunderbar gleich verteilte Gruppen. Und wir hatten jetzt gerade auch schon ganz kurz darüber gesprochen, die Verblindung ist ja für euch als Statistiker irgendwie eigentlich egal, oder? Ist dir das wichtig, dass ich das verblindet habe, oder ist dir das jetzt für deine Statistik nicht so wichtig?
Naja, die Verblindung stellt halt sicher, dass das Wissen des Patienten oder des Arztes, der die Studie betreut, darüber, wer in welcher Gruppe ist, keinen Einfluss hat auf das Ergebnis. Und das ist ja das große Problem, was du hast, beispielsweise in ernährungswissenschaftlichen Studien. Immer wenn du anfängst, darüber zu reden, ja, ob irgendwie Leute, die Sport treiben, gesünder sind, länger leben, dieses, jenes, oder Leute, die sich vegetarisch ernähren, gegenüber Fleischessern irgendwie, keine Ahnung, was haben, weniger Stress haben oder sonst irgendwas, hast du nicht nur das Problem, dass sich die Gruppen halt auch in vielen anderen Aspekten unterscheiden. Das wäre das, was du jetzt mit RCTs oder mit Randomized Control Trials sicherstellen könntest. Das heißt, du hast jemand, der Schnitzel isst und jemand, der Salat isst, und das irgendwie über 8 Wochen lang hinweg. Aber ansonsten sind die genau identisch. Im Idealfall vielleicht sogar Zwillinge, ja. Dann kannst du ja alle anderen Einflüsse ausschalten. Aber wenn du sie nicht verblindest, dann kann es sein, dass die Person, die halt Salat isst, glaubt, sie ernährt sich gesünder und sich deswegen auch zum Beispiel besser fühlt oder weniger gestresst ist oder sonst irgendwas. Also wenn ihr nicht nach 8 Wochen der Salat zum Hals raushängt, ja. Aber die Leute merken halt normalerweise, ob sie Salat oder Schnitzel essen. Das heißt, da funktioniert die Verblindung halt nicht. Das Problem ist, diesen Effekt der Erwartung, die eine Person hat an den Outcome, weil sie weiß, in welcher Gruppe sie ist, den kriegst du nicht raus. Und das hast du halt dann oft auch bei so Phase-4-Studien. Also wenn du im Feld bist, in Real-World-Evidence-Studien, da wissen ja die Leute jetzt gerade, ob sie unter Medikation stehen oder nicht. Und das macht die Sache dann so problematisch, da wirklich belastbare Aussagen rauszukriegen.
Ah, aber fürs Rechnen von der Statistik, also wenn du jetzt einfach nur, also wenn du eine Statistikerin wärst, die nichts sozusagen inhaltlich versteht, dann wär's dir doch egal, wenn ich dir die Zahlen rübergebe. Also das, natürlich ist es dir persönlich jetzt nicht egal, aber um eine Statistik zu rechnen, musst du das ja eigentlich nicht wissen.
Nee, um die Statistik zu rechnen, muss ich es nicht wissen. Es könnte sein, dass ich es zufällig rausfinde, wenn ich meine Statistik rechne und dann feststelle, wenn ich hinterher eine Analyse der Güte des Modells mache, also eine Residuenanalyse, also mir angucke, was kann ich halt an Unterschieden nicht erklären, dass ich dann feststelle, dass Voraussetzungen an diese Residuen nicht erfüllt sind. Also man geht immer davon aus, wenn ich mein statistisches Modell gerechnet habe, um eben beispielsweise den Effekt zu erklären, ob das jetzt ein einfacher T-Test ist oder auch eine Varianzanalyse oder ein komplexes, gemischtes, vielleicht sogar nicht lineares Modell, dass das, was mein Modell nicht erklärt, also diese Reste, diese Residuen, dieser zufällige Fehler halt wirklich zufällig ist. Und wenn ich aber sehe, dieser zufällige Fehler, diese Residuen, hat halt tatsächlich noch Struktur, dann würde ich als Statistikerin sehen, hoppala, da ist irgendwas übersehen worden, irgendein Merkmal, das möglicherweise stört, dass da irgendwelche Effekte vielleicht überlagert, da müsste man nochmal genauer hinschauen.
Ah, also ist es doch, also Lieschen Müller, ne, also Irit Nachtigall, ne, hat sich ja jetzt gerade gedacht, Verblindung ist für Katharina nicht wichtig, aber sie kriegt's doch raus. Das ist ja jetzt.
Deswegen ist ja Statistik für mich oft so wie Detektivspielen, also so zu gucken, ha, finde ich vielleicht noch irgendwas, was noch keiner gesehen hat. Und das macht Spaß.
So klingt das. Ja. Dann haben wir ja jetzt die RCTs so ein bisschen durch.
Genau.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.